Der Sparkasse Korneuburg Interview Podcast. Warum ausgerechnet ich? Präsentiert von Andi Marek.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sparkasse Korneuburg Podcast mit dem Titel Warum ausgerechnet ich? Und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist in dieser Region einmal sehr, sehr bekannt. Aber nicht nur in dieser Region, sondern auch weit über die Grenzen hinaus, denn er ist der Eigentümer eines ganz großartigen Restaurants und es hat den Namen Goldenes Bründel. Und ich habe nachgelesen, wir leben Gastfreundschaft und brauchen ständig neue Aufgaben. Daher sind wir immer auf der Suche nach Neuem. Wir wollen uns immer weiter entwickeln. Herzlich willkommen, Gerhard Knobel.
Vielen Dank, freue mich.
Gerhard, erste Frage einmal, das Goldene Bründel, wo liegt denn das überhaupt?
Ich sage immer, gleich hinter der Burg Kreuzenstein, zwischen Korneuburg und Stockerau, mitten im Wald, schön eingebettet. Wenn die Burschen das erste Mal kommen, sagen sie meistens, bist du narrisch, wo sind wir da hingefahren? Mhm. Weil es einfach, ja, weil es ein bisschen außerhalb vom Ort liegt und klingt manchmal halt ein bisschen spannend. Aber beim zweiten Besuch, wenn wir es geschafft haben, dass sie wiederkommen, sagen, boah, jetzt waren wir eigentlich relativ schnell da. Und beim dritten sagt, das ist ein Wahnsinn. Halbe Stunde von Wien und am Parkplatz vor der Tür. Passt.
Ich hoffe, ich führe dich jetzt nicht gleich zu Beginn aufs Glatteis. Es gibt eine Sage zum Goldenen Bründel. Ja. Kannst du uns die ein bisschen näher bringen?
Ja, wie Ottokar die Schlacht bei Dürngrut in die Schlacht gezogen ist, haben sie Ausschau gehalten nach einem Wasser, weil es halt auch wieder mal sehr heiß war wie in den letzten Tagen. Und dann haben sie eine Quelle entdeckt und wie er Wasser genommen hat, hat einen goldenen Ring gefunden und den hätte er einstecken wollen. Und dann ist die Fee gekommen und hat ihn gebeten, er solle diesen Ring wieder zurückgeben. Und das hat er auch gemacht. Und als Dank dafür hat er gesagt, wird, solange es einen männlichen Nachfolger in der Habsburger Familie gibt, wird er Erfolg und Glück haben. Und er hat ja die Schlacht gewonnen. Und die Maria Therese hat dann quasi den Ring zurückgebracht. Und derjenige, der in seinem Leben noch nie gelogen hat, sieht am Boden des Brunnens diesen Ring.
Bis jetzt hat er noch nicht gesehen, oder?
Naja, wir haben schon einen kleinen Brunnen dort. Da ist ein kleines Zielfernrohr, was man in den Brunnen hineinschauen kann. Und die Kinder sehen den Ring und das große Zielfernrohr, die sehen nichts. Ja. Das ist für die Erwachsenen.
Alles klar. Der Ort heißt Oberrohrbach, ist das richtig?
Ja.
Ist ein kleines Dörferl.
Ja, mit 1000 Einwohnern. Ja.
Ah, doch.
Aha, also okay. Gehört zur Katastralgemeinde Leobendorf. Und, ja.
Wir wollen in unserem Podcast sehr viel erfahren über die Persönlichkeiten, die zu Gast sind. Und wir legen gleich einmal in deiner Kindheit los. Wo bist du denn geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wo bist du in die Schule gegangen? Erzähl ein bisschen was.
Ich bin auch Waldviertler, bin in Reisdorf geboren, das gehört zum Bezirk Horn, Gemeinde Berneck, Geras ist vielleicht ein bisschen bekannter.
Ja, ja.
Da haben meine Eltern auch ein Gasthaus betrieben mit einer Kreislerei und einer Trafik. Mhm. Und ja, nach meiner Schule, Pflichtschule, war dann halt entweder zur Post, weil mein Vater halt dort war, oder vielleicht Gastro. Und ja, und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht am Judenplatz in Wien 1 und habe dort meine Ausbildung gemacht in der Schule. Also keine.
Das ist Hotelfachschule oder Gastro-Schule?
Gastgewerbefachschule, ja, damals war das noch dreijährig. Heute ist es sechsjährig oder man kann die Fachschule dreijährig machen und dann 3 Jahre Aufbaulehrgang. Und ich glaube, heute bin ich noch überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr gute Schule ist und eine gute Ausbildung. Und ja, und dann ist halt losgegangen. Nach meinem Militärdienst war ich mit 17 war ich fertig und habe meinen Militärdienst gemacht. Und dann war ich im Hotel Imperial, habe ich angefangen als Koch und habe halt ein paar Wanderjahre gemacht. Schweiz, und halt oft in Wien und auch in Kamtalhof, wo jetzt der Dunkel ist quasi. Und irgendwann bin ich halt lange Zeit, wie ich von der Schweiz nach Hause gekommen bin, das war eigentlich, habe in Oberstockstall angefangen bei der Familie Salomon, da war ich 8 Jahre. Und dann haben wir doch Familie gegründet und haben gedacht, ich brauche irgendeinen Job, wo man in Pension gehen kann quasi. Aber ich mich schon immer mit dem Gedanken, eventuell auch selbstständig zu machen. Und
aber schon als Koch?
In Oberstockstall habe ich dann gewechselt vom Koch in das Service, weil es eigentlich wen braucht haben im Service und so bin ich eigentlich dann an der Front geblieben. Ich habe nie das Kochen ganz weggelegt. Ich habe dort auch die Ilse Gutmann, die Küchenchefin war, vertreten ein paar Monate, weil sie die Meisterprüfung gemacht hat. Und auch in späteren Jahren in meiner Selbstständigkeit haben wir eigentlich immer die Urlaubsvertretungen gemacht. Und so bin ich eigentlich schon immer am Ball geblieben. Und heute mache ich eigentlich nur mehr durch Kochen im Catering quasi. Mhm. Aber das ist dann nicht das ganz große Kochen von der Basis weg, sondern einfach das Regenerieren, das Aufbereiten. Und teilweise manchmal, wenn es die Location erlaubt, macht man natürlich die Sachen auch frisch. Mhm. Aber das geht halt nicht immer so. Ne?
Wie geht der Weg von Waldviertel über Schweiz, Imperial, egal was du jetzt gesagt hast, wie geht der Weg dann zum Goldenen Bründel? Wie geht sie?
Das ist über die Liebe gegangen.
Ah, da schon.
Und wir haben, ich war dann vor Oberstockstall bin ich weggegangen zu Do & Co, weil mir der Herr Dogo dann versprochen hat, dass ich, es war ausgemacht, dass ich der neue Geschäftsführer wäre vom Aoli im Haushaus, den dritten Stock. Das hat halt ein Jahr gedauert, bis das überhaupt aufgesperrt hat. Da war ich halt im Baden und irgendwie bin ich dann, nachdem ich mich sehr beschwert habe, dass ich schon ein Jahr nach Baden fahre und eigentlich da nichts weitergeht, bin ich ins Catering gekommen und bin Cateringleiter geworden. Und irgendwann habe ich dann den kennengelernt, der wirklich der Geschäftsführer, als Geschäftsführer eingestellt worden ist für Saoli. Und dann habe ich den Tag darauf gleich gekündigt, weil ich mich sehr verarscht gefühlt habe. Und dann hat das Goldene Bründel damals zugesperrt. Und
das gab es schon als Restaurant?
Das Goldene Bründel gibt es seit der Jahrhundertwende. Aha. Das ist ja eigentlich die Quelle. Also der Name kommt von der Quelle. Und auf einmal war es zu. Und meine Frau ist aus Oberrohrbach.
Ah, okay.
Und wir waren natürlich dort öfter essen. Und eigentlich haben wir immer gut gegessen, nur halt vom Gefühl her hat er es halt Botschaft gemacht und ein bisschen an vielen Ecken hat es halt ein bisschen gehapert und es war halt wirklich ein ganz typisches Ausflugslokal. Wir sind ja, da ist ein Platz, wo halt ein großer Parkplatz ist und wo die Leute dann in den Wald spazieren gingen oder am Michelberg rauf, das ist sehr schön, das ist die höchste Erhebung hier und man sieht dann bis Großmugel oder eigentlich über die Grenzen hinweg. Und wenn es schönes Wetter war, war es immer zu viel und haben sie es nicht geschafft. Und wenn es halt nicht schön war, war halt Ankönner auch meistens auch zu viel. Und dann haben wir gedacht, eigentlich wollte ich immer, ich habe mit meiner Frau damals, haben wir sicher 10 Kaffeehäuser angeschaut, wollte immer ein Kaffeehaus machen, weil ich ein fauler Hund bin und weil ich glaube, dass man da das Geld leichter verdienen kann als wie in einem Restaurant. Aber das, was ich wollte Zimmer kaufen, das war ganz klar, oder beziehungsweise eine Kaufoption haben und nie im Bachgeschäft. Und das, was mir gefallen hat, habe ich mir nicht leisten können und das andere hat halt nicht gepasst oder war nicht zum Erwerben. Und dann ist halt das Goldene Bründel da gewesen und da war ich bei der Eurest damals und habe einen Partner mitgenommen und wir haben das im Jahr 2000 miteinander aufgesperrt. Also zuerst einmal 3 Monate umgebaut. Selber mit der Scheibenbrücke gefahren und halt, wo es halt gegangen ist. Und haben das damals mit 3 Millionen Schilling waren's, Investment aufgesperrt.
Und was war die Zielsetzung? Wir wollen einen Gourmet-Tempel, wir wollen ein Landgasthaus oder wohin wolltet ihr?
Nein, wir waren uns ganz klar, dass wir so nicht machen wollen, wie es jetzt da war, weil das hat auch nicht funktioniert. Wir wollten ein bisschen schon die Wanderer oder die Einheimischen ein bisschen abholen, aber das Ziel war, das muss, also es ist nicht Fine Dining, aber sehr, sehr gute, gehobene Wirtshauskulturküche. Das war klar. Und unsere erste Karte war ein 7-Gang-Menü und die andere Seite war das Wandererslust. Ja, wir haben, es hat Würsteln gegeben, es hat ein Gulasch gegeben, es hat ein belegtes Brot gegeben, das weiß ich noch ganz genau, und ein Schnitzel, das gibt es heute noch.
Aber auf der anderen Seite?
Ja, und auf der anderen Seite hat es das 7-Gang-Menü gegeben und die ersten Monate, wir sind eigentlich von Anfang an gut besucht worden, weil es halt neugierig waren und ich glaube, das Marketing hat auch gepasst, also wir haben wirklich die Werbetrommel gerührt und sind wir alle einmal vorbeigeschaut und haben es dann, hat man so gehört, gesagt, naja, die sind teuer. Aber gut war es schon. So habe ich gesagt, dann passt alles. Dann haben wir alles richtig gemacht und ein sehr bleibendes Erlebnis war, halt, wir haben angefangen zu dritt, waren sie in der Küche und ich war eigentlich alleine im Service, habe natürlich am Wochenende hat mir die Frau geholfen, die Familie geholfen und dann habe ich halt ein paar Mädels gehabt, die halt auf dem Oben gekommen sind und ausgeholfen haben. Und einmal war es halt auch, da war nichts angesagt und auf einmal erster Tisch, zweiter, dritter, fünfter, siebter Tisch, das halbe Lokal voll und ich bin um mein Leben gelaufen. Und der war so lieb und der eine Gast hat gesagt, ich war dreimal dort, also erste Mal aufnehmen, dann das bringen, das Essen bringen, dann das kassieren. Und hat er gesagt, es war wirklich gut, aber ich hätte gern mehr getrunken. Mhm. Sag ich, ja, verstehe, aber das werden wir ändern.
aber wenn du jetzt sagst, wir, das Wir war dein Partner?
Du? Ja, anfänglich natürlich mein Partner, aber wenn ich sage wir, ist immer meine Frau. Mhm. Aber
Regine?
Die ja. Regine, genau, mit der ich seit 28 Jahren verheiratet bin. Wir haben, natürlich hat mich sie extrem unterstützt, aber sie hat in Wien gearbeitet und unser Sohn war damals 8 Jahre. War schon, wie es, wenn man mit Leuten spricht, die ein bisschen was weitergebracht haben, ist die größte Herausforderung immer, einen Betrieb aufzubauen oder eine Firma in die Höhe zu bringen und die Familie auch zu befriedigen. Ne? Und dass die Kinder nicht auf der Strecke bleiben. Und ja, wegen denen haben wir wahrscheinlich nur angeregt. Ne? Ich hätte immer gern 3 Kinder gehabt, aber irgendwie, ja, man, irgendwann musst du entscheiden für entweder links oder rechts. Beides geht meistens nicht.
Du hast 2000 begonnen, glaube ich, gesagt?
2000, ja.
Wann hast du so das Gefühl gehabt, jetzt läuft es?
Eigentlich 2008, glaube ich, nach 8 Jahren habe ich mir gedacht, jetzt sind wir dort, wo ich sagen kann, da bin ich selber mit mir zufrieden.
Schick gleich voraus, dass 2008 auch Sieger in der Wirtshauskultur Niederösterreich
war,
geworden
wahrscheinlich,
ist.
Hat alles zusammengespielt ein bisschen. Mhm. Ich meine, wir haben es, ich sage einmal, im Betrieb wirklich dann im Griff gehabt, und die Zahlen haben vor allem auch gepasst. Ne? Wir haben aufgesperrt und haben ein Jahr später, also 2001, wie wir die erste Bilanz angegeben haben, haben wir eigentlich 1 Million in Schilling damals mehr Schulden gehabt. Mhm. Wir haben sie zwar, wir zwei Geschäftsführer, haben sie zwar ein fettes Geld ausgezahlt, aber die Firma ist nicht gut gegangen. Ne? Mhm. War natürlich auch ein strategischer Fehler, das haben wir natürlich gleich geändert und dann haben wir halt unsere Gehälter halbiert oder ich glaube nur mehr 40% von dem, wenn man gesagt, das haben wir vorher, ich habe das vorher verdient und das erwarte ich mir, das brauche ich und das muss ich da auch verdienen. Die Firma hat es aber nicht getragen, ne? Wie es halt so oft ist. Und, aber wir haben das ganz gut in den Griff gekriegt und mein Partner wollte aber 2003, hat es auch nicht klar gegeben und dann haben wir uns ein Jahr abgesprochen, wie wir jetzt die Trennung vor sich nehmen. Wir haben zwar einen Gesellschaftervertrag gehabt und einen Deal ausgemacht, wenn jemand gehen möchte, aus welchem Grund auch immer, dann geht er mit seiner Einlage, oder dass der andere weitermachen kann. Und das war damals 500.000 Schilling, haben wir jeder eingebracht in die Firma und den Rest haben wir halt fremdfinanziert. Und er wollte dann halt noch um vieles, vieles mehr. Und das war halt, haben wir ein Jahr diskutiert, so lange, bis ich dann gesagt habe, das war ja mein Baby immer, gesagt habe, eigentlich John, nimmst du, sage ich, für mich ist jetzt aus, sage ich, ich schaffe das nicht, das weiß ich, die Schulden und dich noch so hoch auszuzahlen, werde ich nicht schaffen. Und das wäre auch so gewesen. Und hat er gesagt, okay, passt, gib mir Wochen Zeit. Und dann ist ja der, hat seine Maschinerie angefangen, das Jahr zur Bank gegangen, weil ja, alle hätten wir Geld gebraucht, ne? Wie so das bei so einer Trennung. Und nach einer Woche hat er gesagt, na Gerd, ich gebe es dir und wir machen es so, wie es du gesagt hast. Und ja, das, seit 2004
ist auseinandergegangen.
Genau, ja, ich habe seine Anteile übernommen, also die 50% von ihm. Und die hat meine Frau dann eigentlich gleich gekriegt, also ich bin bei der Geschäftsführer geblieben und sie hat dann 75% der Firma gehabt. Und ja, und eigentlich ab dem Tag ist dann eigentlich eine viel klarere Linie geworden.
Aber lass mich ganz kurz hier einhaken. Unser Motto lautet ja, warum ausgerechnet ich?
Okay.
Ich werde heute auch noch die Frage stellen, warum bist du ausgerechnet so erfolgreich? Aber jetzt frage ich zu diesem Zeitpunkt, wie ihr schwer diskutiert, wie man nicht weiß, wie geht es jetzt weiter? Hat man da schon auch im Hinterkopf, warum soll man ich das jetzt auch tun?
Freilich. Ganz klar. Ich meine, und ich war, ich, er wollte das erste, war ja die Idee von John, war, wir verkaufen jetzt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, wenn ich unterschreibe bei dem Verkauf, wenn es einen findest, der uns eine halbe Million in Euro damals gibt, sage ich, dann haben wir unsere Verbindlichkeiten alle abgedeckt, sage ich, und für dich bleibt ein Hunderter und für mich bleibt noch ein Hunderter, sage ich, dann waren wir diese 3 Jahre, waren wir das wert. Mhm. Ja, und die Erfahrung zusammen. Aber den hat er natürlich nicht gefunden. Ich meine, ich habe mich auch nicht bemüht darum. Und dann ist halt die andere Diskussion losgegangen. War auch ein bisschen gefährlich, weil es, auch wenn du jetzt anonym quasi das inserierst, irgendwann ist die Runde. Ne? Weil du rufst an und sagst, naja, wie ist es jetzt, dann was, um was für ein Objekt geht es da?
Klar.
Und der dazu weiter. Und
nicht ja, gut für das Geschäft.
Eigentlich ne? nicht gut. Okay. Und das war eigentlich auch das einzige Jahr. Es ist so klar gewesen, das einzige Jahr, wo wir nicht wirklich eine Steigerung gehabt haben, 2004. Mhm. Weil wir das ganze Jahr, wir haben brav gearbeitet und wir haben es selber gemacht, aber wenn man so beschäftigt mit diesem Drumherum, mit dem Verkaufen oder so immer oder nicht, oder wie machen wir es, dass kein Wachstum zustande gekommen ist. Und sonst haben wir jedes Jahr manchmal 5, manchmal 15, manchmal 25% dazugelegt. Ja. Mhm. Und wir haben den Umsatz verzehnfacht eigentlich in diesen 20 Jahren, was halt mein Kollege davor gemacht hat. Und ich habe schon ein Ziel immer gehabt, ich möchte in Schilling damals, halt, wir hatten mit 3,5 Millionen, ich möchte 10 Millionen Schilling Umsatz machen, weil dann geht meine Rechnung auf, ne? Dann passt das alles. Und wir haben, jetzt haben wir einen Euro, aber wir haben das Ziel weit, weit über drüber geschossen und es ist geil und es ist heuer wieder ein super Jahr und bin super zufrieden, ja, happy.
Bist du ein Alkoholik?
Meine Frau sagt schon, ja. Mhm. Ich sage nein. Aber ich meine, ich genieße es auch frei zu machen und nichts zum tun. Aber irgendwann geht es mir schon ein wenig an. Ja, muss ich dann wieder anfangen.
Ich habe viele Fragen jetzt nur an dich. Aber jetzt stelle ich einmal eine, die eigentlich erst am Schluss gestellt gehört. Normalerweise habe ich stöß. Wohin soll deine Reise gehen? Wie alt bist du jetzt?
57.
Hat man dieselbe Energie wie vor 20 Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Im Geist vielleicht, aber der Körper zeigt es ihm dann, dass das sehr begrenzt ist und ich schaue schon, also wir schauen eigentlich schon sehr, dass wir unseren Ausgleich finden, dass wir genug frei machen, dass wir uns erholen und wir machen auch nicht mehr alles. So früher habe ich gesagt, ja sicher, passt. Heute schaue ich meinen Kalender, ich sage, glaube ich, da möchte ich fortfahren, sage ich, es tut mir leid, das geht leider nicht. Obwohl ich mache gar nichts, was kein Geschäft nicht ist. Ich meine, entweder in Fußballverein, ich schenke es einer gleich. Sag ich, oder wenn ihr sowas wollt, dann müsst ihr es auch zahlen. Sag ich, oder ihr sucht euch einen anderen. Das ist ein klares Prinzip von mir immer gewesen. Ja.
Ich habe jetzt ein paar Fragen. Ich schmeiße dir das so hin und du erzählst uns ein bisschen was drüber. Okay. Beginnen wir gleich einmal mit dem Thema Weine. Ich glaube, ihr seid über die Grenzen hinaus bekannt, nicht nur für das tolle Essen, sondern alles, was Rang und Namen hat in Sachen Wein, gibt es im Goldenen Bründel.
Ja, es ist ein riesen Steckenpferd von mir. Meine Frau schimpft immer mit mir, weil schon wieder so viel Wein bestellt worden ist. Mein Sommelier käbelt da, weil er gesagt, wir haben keinen Platz mehr im Keller. Also, bei uns geht alles über. Wir haben eigentlich nach Meinung meiner Frau zu viel Wein. Ich finde nicht. Aber wir haben über 800 Positionen in der Karte und da gibt es noch einiges, was gar nicht auf der Karte steht.
Was heißt das?
800 verschiedene Weine.
Na, servus.
Und halt überall halt ein paar Flaschen und bei manchen halt, weiß nicht, 60. Aber ich meine, Petrus habe ich auch irgendwann gekauft, da habe ich halt drei verschiedene Jahrgänge und überall nur eine Flasche.
Jetzt bin ich kein Fachmann, was ist der Petrus?
Petrus, ja, das ist, sage ich mal, unter den nicht so Weinkennern wird da gehandelt als einer der teuersten Weine der Welt, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Obwohl eine Flasche zwischen aktuell, glaube ich, 2018 wird um 5.000, 6.000 Euro gehandelt, die Flasche.
Ist aber ein Flaschenwein.
Ist ein Flaschenwein aus dem Pomerol, ist ein guter Merlot, aber ja, es gibt dann um 30 Euro, der da vielleicht sogar besser schmeckt. Mhm. Das ist halt dann ein bisschen Kult und Dings.
Das bist, sind du die selber, bist du selber der Sommelier?
Ich habe nie die Sommelier-Ausbildung gemacht, aber ich glaube, ich bin auf einem Wissensstand und sensorisch, ich sage einmal, mit dem Durchschnittssommelier bin ich auf alle Fälle gleich.
Wenn ich dir jetzt so ein Glasl Wein herstelle, so etwas ganz Besonderes, dann kannst du sagen, von wo der ungefähr ist oder was das Besondere an dem
Wein
ist?
Wenn er, sage ich mal, sortentypisch ist und auch dieses Terroir widerspiegelt, glaube ich, kann ich das sagen, ja.
Wahnsinn, tüchtig.
Das ist viel Training.
Ja. Du, und Leute, die zu euch kommen, in das Goldene Bründel, die wissen auch, wir fahren dorthin, nicht nur wegen Essen, sondern dort gibt es einen besonderen Wein.
Ja. Also es kommen viele wahrscheinlich nur wegen Essen. Die haben halt nicht den Zugang zum Wein, trinken gerne ein Bier oder halt irgendwas anderes.
Ja, ja.
Es ist auch alles legitim, aber für ein wirklich tolles Essen gehört zum, für mich persönlich auch ein wirklich guter Wein und eine gute Auswahl. Und eine gute Auswahl fängt nicht nur damit an, dass man jetzt, sage ich mal, einen Wein aus dem Comté hat und aus dem Burgund und aus allen Herren Ländern, sondern dass man auch eine Jahrgangstiefe hat. Ich trinke zum Beispiel unheimlich gern gereifte Weine. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, dann gibt es eigentlich nur 22er Jahrgänge, wo die meisten glücklich sind damit, weil es ja auch gut ist, bin ich nicht glücklich.
Wann ist er bei dir gereift?
Ich sage einmal, ein Smaragdwein aus der Wachau muss mindestens 5 Jahre alt sein.
Aha.
Ich meine, jetzt entweder ganz jung, jetzt ein 22er, und dann gehen es meistens ein bisschen schlafen, die Weine. Und dann irgendwo, das ist sehr unterschiedlich. Manche kommen nach 2-3 Jahren schon, entwickeln sie sich wieder und sind wirklich toll. Und manche sind erst nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren wirklich gut.
Jetzt lassen wir schon sagen, wenn er schlafen geht, schmeckt er fad?
Fad? Unharmonisch.
Okay.
Es gibt Weinflaschen, die brillieren richtig und du sagst, boah, das ist so gut. Und dann gibt es welche, die. Der hat keinen Fehler nicht. Aber der war vor einem Jahr richtig gut und ich glaube auch abschätzen zu können, dass er in 2-3 Jahren los am Link, sage ich, und kostet am nächstes Jahr nochmal oder in 2 Jahren.
Ich werde jetzt einmal goschert in ein Lokal gehen und sagen, hätte bitte gerne einen Wein, aber ich möchte keinen 19er, 20er, 21er, weil die schlafen im Moment.
Ist, von der Region kann man es schon ziemlich gut sagen, dass dieser Jahrgang jetzt perfekt ist. Also zum Beispiel 2007, Riesling 2007 aus der Wachau, wenn ich den auf der Karte sehe, oder einen 97er, den würde ich sofort bestellen, sofort. Oder 2001, 2004, das sind kühle Jahrgänge, die jetzt momentan wirklich richtig super zum Trinken sind. Das macht dann richtig Spaß.
Nächstes Schlagwort, das ich hätte, ihr macht Kochkurse. Wie geht das für sich?
Ja, wir überlegen sich ein Thema, das schreiben wir aus, steht auf unserer Homepage und dann melden sich die Gäste an. Kommst zu uns um 18 Uhr, gibt es ein Aperitif, ein kleines Happerl, weil manche von der Arbeit gleich direkt herkommen. Ja. Dann gehen wir in die Küche. Unser Norbert, der seit 17 Jahren bei uns ist, kriegt jeder Rezeptheft, im Prinzip wie in der Schule. Erklärt einmal das Menü und sagt, das kochen wir heute. Gibt es natürlich viele Dinge, die schon vorbereitet sind. Sogar Freiwillige vor. Und wer will das machen? Und meistens sind alle sehr emsig und wollen mitwirken. Und ich meine, da muss man aber bei uns nicht Kartoffel schön oder irgendwo sagt, okay, das ist alles hergerichtet, ja, sondern zum Beispiel Austern öffnen oder einen Fisch filetieren. Und dann, wenn es jetzt Fischer-Thema ist, dann kaufen wir halt so einen richtig großen Steinbutt mit 4 Kilo. Und meine, das sieht man nicht jeden Tag. Und dann zeigt er, wie das geht. Und wer will jetzt da weitermachen? Oder wild im Herbst gibt es ein Reh, das ausgezogen ist und das zerteilen wir dann. Oder dann ein Fasan im Ganzen und ein Hasen, der angezogen wird. Und ein bisschen richtig Lifestyle. Und dann fangen wir das Kochen an. Und das wird dann, meistens sind es 5 Gänge, die alle miteinander zusammenhelfen und das kochen. Und dann richten sie es miteinander an und dann essen wir es miteinander und gibt es ein Glas Wein dazu. Und dann gehen wir wieder in die Küche und dann weiter. Und ja, Möfe sind wir meistens fertig und manchmal dauert es ein bisschen länger. Und es ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Der Norbert ist sehr witzig, das ist nicht steif oder irgendwas, sondern mit viel Schmäh.
Von wo hast du den Norbert Steiner her? Seit 17 Jahren bei dir? Von wo kommt der?
Da hat die Frau Salomon ein bisschen käppelt mit mir, weil sie glaubt habe, ich habe ihn abgeworben. Der Norbert Steiner war früher Küchenchef in Oberstockstall, wo ich auch gearbeitet habe.
Sag nur mal, was ist das? Muss man das kennen,
Oberstockstall? Das Gut Oberstockstall, Familie Salomon, ist ein ganz romantisches Restaurant am Wagram, in Kirchberg am Wagram. War vor 30 Jahren einer der besten Restaurants Österreichs, glaube ich, zu der damaligen Zeit und total in Furore. Mittlerweile gibt es so viele andere und Gute, dass ein bisschen eingeschlafen
ist. Seit 17 Jahren ist die Frau Salomon besser auf die, was den Herrn Steiner
geholt hat. Nicht, aber sie hat halt geglaubt, ich habe ihn irgendwie abspenstig gemacht. Das war überhaupt nicht so, sondern wir haben sie über einen wie ich weggegangen bin, ist er erst gekommen und wir haben sie über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und es hat mir extrem getaugt, was er gekocht hat und wie er gekocht hat. Es war genau meine Linie, so wie es mir gefällt und ich habe gesagt, wenn du mal einen Job suchst, sage ich, ich möchte dich haben.
17 Jahre ist aber nicht üblich, oder? Dass man so eine Treue hat, nämlich dass man sie so versteht, dass das so funktioniert, oder ist das in der Gastronomie schon so?
Nein, ist eher Ausnahme. Die Fluktuation ist relativ hoch, aber wir haben unser Sascha, das ist der Tiroler, den haben wir eingebürgert, der ist jetzt auch 10 Jahre bei mir und da hat es ein sehr witziges Ereignis gegeben vor 5 Jahren hat der Norbert vor 7 Jahren hat der Norbert, war 10 Jahre bei mir und habe ich gesagt, wenn du magst, ich kaufe dir ein Firmenauto. Und das ist dann gekommen und damals ein Renault Espace und der Sascha hat das irgendwie so mitgeredet, hat gesagt, was, Firmenauto? Das ist wirklich ein Firmenauto, das hast du gezahlt? Sag ich, ja, so wie gezahlt. Sag ich, aber wenn du bei mir 10 Jahre bist, kriegst du eins. Und heuer war er 10 Jahre und heuer hat er sein Firmenauto gekriegt. Und das ist sicher ein Teil des Erfolgs. Natürlich kostet es auch Geld und das musst du irgendwo wieder verdienen, aber ich glaube, wir sind schon outstanding, was das anbelangt, wie wir mit unseren Leuten umgehen. Und die steigen Gewerbefuß.
Die Frage wäre erst später gekommen, aber jetzt sind wir schon bei diesem Thema. Wie schwierig ist es derzeit mit dem Personal? Jeder Gastronom jammert und hat seine Probleme. Wie schaut es bei dir aus?
Sehr gut. Wir sind overstaffed eigentlich momentan. Ich habe erst am 1. Juli hat unser neuer Kreativküchenchef angefangen. Ein ganz junger Bursch mit 28, der 11 Jahre international unterwegs war und von dem man sehr, sehr viel erwarte. Und den habe ich einfach aufgenommen, weil den kann ich nicht gehen lassen. So, das war, er wollte nach München zum Chang, weiß nicht, das ist ein sehr angesagter Multikulti-Restaurant, also asiatische Fusionsküche ein bisschen.
Wer ist schon der Chang gegen den Knobel?
Ja, so auf die Art.
Ja, also.
Auf alle Fälle hat er dort angefangen und 14 Tage später ist er da gewesen und hat Mittag gegessen und die Regine hat gesagt, hey, was ist, hast du Urlaub oder schon frei? Sagt dann, nein, ich bin wieder gegangen, weil das war nichts für mich. Und die Regine hat dann gleich zusammengefangen und gesagt, er muss bei uns anfangen. Ich meine, er war vor 12 Jahren einmal als Praktikant bei uns. Und wir haben uns schon gekannt, das ist der Neffe von Andi Walter.
Ah ja.
Und ja, war bei 5 Jahre beim Tantris, im Tantris halt in München, beim Hans Haas, als Chef Socie und beim Alexander Fankhauser. Lauter Restaurants, die ich besonders liebe, die ich besonders schätze, wie dort gekocht wird. Und ich meine, ich mag ja nicht, für mich ist der größte Superstar kein Koch für mich, weil mir das nicht schmeckt. Sondern unser Haus hat eine Linie und die gebe ich seit 23 Jahren vor. Und wegen dem haben wir unsere Stammgäste. Und wenn jetzt da irgendein Superstar kommt und er kocht jetzt ganz anders, dann rennen wir alle davon. Das ist, ich glaube, die Linie, das ist das Wichtigste, dass sich das durchzieht. Und ich glaube, jeder in seinem Stil findet seine Gäste. Es ist die Frage, ob du es geschäftlich schaffst, so lange durchzuhalten, dass du so viel hast, die deine Fans sind.
Aber der junge, dynamische, 28-jährige Koch, der schon viel erlebt hat in seinem Leben, lässt sich dann schon in ein gewisses Korsett hineindrängen vom Chef?
Naja, schon. Auf alle Fälle, glaube ich, ist es ja so, dass er kennt schon unseren Betrieb und er war schon ein paar Mal essen bei uns. Das muss ihm schon gefallen haben und das muss ihm gefallen, sonst würde er hier nicht anfangen. Ne? Ich meine, wir haben nicht gesagt, du kommst jetzt zu mir und du machst mir jetzt eine ganz andere Linie oder möchtest jetzt 3 Sterne kochen, machen wir das. Das passiert natürlich auch oft. Aber ich möchte eigentlich nicht von meiner Linie weggehen, sondern ich möchte sie nur ein bisschen verfeinern. Und den letzten Schliff einfach so, das hat jetzt dann auch gefällt. Und das werden wir, glaube ich, auch gut zusammenbringen. Also einen Monat hat er schon, sage ich, du bist noch in der Probezeit. Und es ist, was sehr witzig ist, ist eigentlich, oder witzig, ein bisschen spannend ist, dass wir haben ja einen Sous-Chef und da spürt man schon, da ist ein bisschen ein Konkurrenzdenken und eine Eifersüchtelei jetzt da.
Das habe ich mir auch gedacht, dass das so leicht ist, auch nicht ist. Das ist
ein bisschen spannend und mein Küchenchef, mein Norbert, den ich sehr, sehr schätze, den habe ich über die vielen Jahre wirklich, glaube ich, jetzt endlich dorthin gebracht, dass er das auch akzeptiert, dass ein Neuer kommt, der ein bisschen eine neue Linie bringt und auch, wir wollen ja neue Ideen und ich sage, wir sind ein unruhiger Geist und wir wollen sie ja weiterentwickeln und das gehört da dazu, dass man eine Blutauffrischung macht. In den 17 Jahren haben wir eigentlich unser Repertoire durch und ich bin 2-3 Mal in der Woche wirklich gut essen und da sehe ich was und dann erkläre ich ihm das und sage, schau, so war das und so, das könnte man vorstellen, das passt zu uns. Und weiß nicht, einen Monat später bei einer neuen Karten auf einmal stellt er mir einen Teller hin und sagt, Salz davon. Und das ist besser als das, was ich gegessen habe.
Schön.
Und so haben wir sie eigentlich von Anfang an super verstanden. Aber um zurückzukommen, wir haben schon oft junge, sehr talentierte Burschen gehabt, die motiviert waren und die neue Ideen gebracht haben. Und der Norbert hat die eigentlich fast immer ausbremst. Das hat er einfach nicht zulassen. Er hat gesagt, nein, so ist es gescheiter, so ist es besser. Und er hat, das ist das Einzige, was er wirklich nicht beherrscht, Wissen von den anderen abzusaugen. Sie so zu motivieren, zu holen, dass sie reinhauen und ein bestes Preis geben. Ja. Er ist nicht der beste Teamleader. Ich meine, er ist ein super Küchenchef, ein ganz großer, beherzter und treuer Koch, das ist er. Und er wird immer die Nummer 1 sein, aber vor 5 Jahren hätte ich, wenn ich den Florian gebracht hätte, der wäre wieder gegangen. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn so weit, dass er, sie zwei haben sie zusammengeschlossen und jetzt müssen wir die andere Mannschaft noch mit hineinführen.
Weil aber es sind Künstler, es sind ja auch Künstler, die Köche, nicht? Und ja. Künstler sind halt Künstler. Das ist, aber jetzt was anderes, ich habe nachgelesen, auf deiner Homepage habe ich nachgelesen, der Küchenchef wird sie verwöhnen mit einer ganz besonderen Spezialität des Hauses. Das ist ein Kalbsbäuschel. Wie ich das gelesen habe, haben wir doch zu denen gehe ich nie. Das ist jetzt frech von mir, aber ich sage, ja. Bäuschel geht bei mir gar nicht. Aber ja. Ihr macht es scheinbar so, dass das unglaublich gut ist, oder?
Ja, ich habe eine Vorstellung, wie das schmecken sollte und glaube ich auch der Norbert. Mir. Wie bei allen anderen Gerichten, ich meine, versuchen wir zuerst einmal, was aus der Region kommt, zu kaufen, was wir nicht kriegen und brauchen, organisieren wir halt am anderen Markt und dann gehen wir sehr heikel mit diesen Produkten um und mit viel Liebe wird es zubereitet. Und ich meine, Beispiel jetzt, meine Mama hat auch eins gemacht und die hat auch runtergeschnitten alles und zusammen und das hat gut geschmeckt, aber wie du sagst, da waren schon hin und wieder ein paar so Kruspel drin oder ja, und wenn du da drauf beißt, das braucht man eigentlich nicht. Oder yeah. Auch eine, wir haben zu Hause auch immer ein halbes Schwein gekauft und da hat es halt ein Sulz gemacht und da ist halt, da sind teilweise noch ein paar Burschen oben gewesen am Schwadl. Das als Kind, das brauche ich überhaupt nicht. Aber das muss man halt sorgfältig alles wegschneiden und dann ist das wirklich was richtig Geiles.
Mhm. Lass uns weiterschauen. Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges des Goldenen Bründels der Firma Knobel ist Catering, Event-Catering. Hat sich das auch entwickelt in den Jahren?
Ja, wir haben natürlich, ich bin erst bei Do & Co. eine super Schule gehabt. Ja, und bei Eures später habe ich selber noch 3 Jahre die Geschicke und Geschäfte geleitet mit einer guten Mannschaft. Wir haben im Jahr 2000, also ich sage einmal, die ersten 3 Jahre haben wir eigentlich dort nicht hingegriffen. Wir haben natürlich Anfragen gehabt und hin und wieder haben wir halt für Freunde auch was geliefert und ein bisschen so kleine Geburtstag. Aber wirklich gemacht haben wir das dann erst 2005, 2006 habe ich wirklich dann das Ganze entwickelt und mittlerweile, glaube ich, ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes machen wir außer Haus. Mhm. Ich habe immer zusätzlich einen Catering-Küchenchef oder einen Catering-Koch, manchmal je nach Qualifikation, der immer mitfährt auf die Veranstaltung, der auch verantwortlich ist dafür, der das auch vorbereitet. Ich meine, natürlich, die anderen helfen alle schon mit. Mhm. Er muss es jetzt nicht allein kochen für 300 Leute. Aber dann ich bin immer vor Ort und dann habe ich noch einen Logistiker. Also 3 Mann sind eigentlich immer von unserer Mannschaft und so eine Truppe, die auf Abruf steht und halt tageweise dann arbeitet.
Equipment etc., alles in Oberrohrbach?
Ja, wir haben für 500 Leute haben wir ungefähr, also für Buffet, Gläser, Teller, Besteck, alles was halt rundherum dazugehört. Und für schöne 5-Gang-Menü haben wir für 200 Leute sind wir ausgestattet. Und hin und wieder, wenn es ein richtig großes Event kommt, dann müssen wir sich etwas halt ausbauen.
Mhm. Wahnsinn. Wenn man in das Goldene Bründel kommt und es ist jetzt alles besetzt, innen und außen, wie viel finden Platz?
Naja, innen und außen alles besetzt, das gibt es eigentlich nicht. Das machen wir nicht, weil wenn jetzt da so ein schönes Wölkerl kommt, mag ich das nicht und das habe ich schon erlebt, so, auch wo ich gearbeitet habe, dass die Leute mit dem Teller am Gang stehen und sagen, wo kann ich mich hinsetzen und sagen, wir haben keinen Platz, weil die, was schnell reingegangen sind, sitzen schon, sage ich, zubesetzen. Das machen wir, haben unsere 21 Tische reservieren wir, die haben drinnen Platz und wenn es schön ist, sitzen sie draußen und wenn jetzt du kommst und es ist ein schöner Tag, dann natürlich haben wir dann noch ein paar Tische dazu, aber wirklich im Vorhinein reservieren tun wir das nicht. Das ist dann ein Walk-in quasi und dann haben wir ein paar Tische mehr.
Jetzt kommt eine, wie nenne ich das? Ich sage einmal eine Killerfrage. Nein, es ist eine Frage, die mich jetzt sehr interessiert. Du gewinnst einen Preis 2008. Du wirst von der Niederösterreichischen Wirtshauskultur zum Sieger der Gastronomie gekürt. Es gibt Preise, die heißen Falstaff und so weiter und so weiter. Wie weit ist man bestrebt, wie weit kämpft man dafür, dass man jedes Jahr da gut abschneidet?
Ich war 12 Jahre im Vorstand von der Wirtshauskultur und unter anderem war mir das schon immer sehr wichtig, da vorne dabei zu sein.
Sagen zu können, wir sind die Besten, wir haben es schriftlich, oder?
Das ist dann, ich sage einmal, das Tipferl an mich vielleicht, von dem kann man ja nicht runterbeißen. Mhm. Aber es hat schon, es hat mich schon, ich habe viel getan dafür und sage, da müssen wir noch besser werden. Und ich habe mir alle anderen angeschaut, was machen die, wie machen sie es, warum sind sie so gut oder warum werden sie ausgezeichnet. Und ich dachte, das können wir eigentlich auch, wir schaffen das auch. Und natürlich haben wir viele Jahre darauf gewartet und gesagt, das gibt es ja nicht. Wir sind so gut oder eigentlich viel besser wie der Huber Wirt. Und er hat es aber gewonnen. Mhm. Und da müssen wir nochmal Scheifel drauflegen. Es war ein großes Ziel von mir und das habe ich auch gesagt, dass mir diese Auszeichnung auf der Bühne viel mehr bedeutet. Vor 500 Leuten ist dann eine große Gala gewesen, als wie eine Haube. Ich glaube, da haben wir ein paar Journalisten haben wir dann eine aufs Happy gehabt, weil sie haben uns dann oben bewertet. Ich sage, à la carte und Falstaff haben sie uns immer ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich halt einen schlechten Tester, weiß ich nicht. Mhm. Weil ich schaue mir natürlich, vor allem in Niederösterreich, schaue ich mir es an, wie viele Punkte hat der Flo, ist noch immer ein Riesenthema. Nicht für mich, aber für die Mannschaft. Und er sagt, der Flo hat jetzt zum Beispiel, glaube ich, 93 Punkte im à la carte und wir haben
89.
Im Falstaff haben wir 89, aber im à la carte ist ganz eklatant, haben wir 73, glaube ich, oder 74 jetzt da. Wir haben schon mal 79 gehabt. Denke mal, das stimmt nicht. Was, wieso? Aber mir, früher haben wir wirklich immer viele Jahre sehr geärgert darüber, der ist rausgekommen. Denke, überhaupt nicht. Ja. Heute kostet es mir ein Lächeln, weil ich sage immer, das wichtigste Buch ist nicht der Falstaff, sondern das Reservierungsbuch. Und ich glaube, da sind wir wirklich ganz weit vorn. Und
wobei Falstaff mit 89 ist sehr gut, oder?
Ja, das ist eh sehr gut. Aber ich sage jetzt, der Peppi Sodomer und der Flo, ich glaube, dass ich mich hier einreihen darf. Ich glaube sogar zum Teil, dass wir über manche Strecken sogar besser sind, haben um 10 Punkte mehr wie mir. Ich muss nicht mehr haben, aber ich denke mal, irgendwo dort sind wir.
Und das wichtigste Buch ist das Reservierungsbuch, das finde ich leiwand.
Aber für die Mannschaft ist es sehr wichtig. Ja. Das ist schon, da kommen wir zurück zum Personal, wenn das Schwierigste heute ist, in ein ganz einfaches Wirtshaus, der Brunzenwirt, sage ich jetzt einmal, wie kriegt der einen Koch? Mhm. Einen Koch, der motiviert ist, der, sage ich mal immer, und das, da geht es nicht um die Kohle. Ich meine, du kannst ja mit Geld zuschütten, was meistens nicht schaffen, weil sie es halt nicht verdienen. Ist der einzige Motivationsgrund, warum man dort kochen soll. Ja. Wenn du heute in einem 3-Sterne-Restaurant arbeitest, dann weißt du, gehst raus und sagst, ich habe in 3-Sterne-Haus gearbeitet und alle anderen sagen, ja, komm zu mir, du bist sicher ein super Mann. Mhm. Aber wenn er sagt, ich habe beim Blunzenwirt gearbeitet, dann musst du dich neu beweisen und auch vom, jetzt, was zahle ich dir?
Gehaltsgefüge natürlich.
Ja, es ist, gehört alles zusammen und das ist eklatant schwieriger geworden. Ja. Und wegen dem tun sich die kleinen Betriebe, die halt nicht im Rampenlicht stehen, extrem schwer, neue Mitarbeiter zu kriegen. Ne.
Sag was anderes, diese Tester, die kennt man?
Nein. Ich meine, mittlerweile, ich bin jetzt 43 Jahre in der Branche und kenne natürlich sehr viele Menschen.
Aber grundsätzlich sollte man sie nicht kennen. Nein,
ja. ich leider kenne niemand vom Hallerkart und vom Falstaff. Oder, wir haben das selber in der Wirtshauskultur, haben wir irgendwann sagen wir, von den Profitestern zu ganz normalen Menschen gegangen, die halt irgendeinen Job machen, die gern gut essen und viel essen gehen. Die haben wir vorgeschlagen, die haben wir dann zusammengefangen und dann haben wir Probeessen gegangen und gesagt, das ist ein Top-Wirt Niederösterreich. Diese Qualität muss kommen und da gibt es eben
Punkte.
80 Punkte und die werden jedes Jahr eigentlich nachgeschärft und gebrieft und da kenne ich natürlich die ich gebracht habe, die kenne ich, aber die kommen nicht zu mir, sondern zu mir wird natürlich ein anderer geschickt, aber normalerweise kennt man es nicht. Es gibt natürlich immer ein paar, die kennen
es. Du hast ein eigenes Buch herausgebracht?
Ja.
Oder mehrere schon? Oder
zwei.
Zwei sind es, genau. Mhm. Es lebe die Küche. Geht es ums Kochen, ist ganz klar. Ist das ein Rezeptebuch? Oder, ja. Oder?
Nein, es ist ein reines Kochbuch mit 180 Seiten, wo also ich glaube, 130 Rezepte drinnen sind aus unserer Küche, von unseren Klassikern, was wir wirklich toll finden, was meistens über die Saison auf unserer Karte auch findest. Eine kleine Visitenkarte. Mhm. Ich meine, das letzte war eben in der Pandemie ein bisschen ein Steckenpferd, weil unser Wein gefahrt war. Meine Nichte, eigentlich war ausschlaggebend, die hat die grafische gemacht und das war ihr Bachelorarbeit.
Gestaltung des Buches, ne?
Genau. Ja, ja. Dann hat sie jetzt auch fotografiert, das ist eigentlich hat sie wirklich alles gemacht und ja, mit haben wir, 3.500 Bücher verkauft.
Toll, toll. Du bist auch ein sehr sozialer Mensch. Ich habe mir da jetzt eines herausgepickt, wo ich sehr überrascht war, dass das gibt und ich finde das auch gut. Du hast eine Zeit lang, oder ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht, Flüchtlinge eingeladen zum Brunch. Wie ist das entstanden?
Naja, im Prinzip sind natürlich viele nach Österreich gekommen und viele sind irgendwo besser oder schlechter untergebracht gewesen und haben halt da wenig Kontakt gehabt. Und die Idee war eigentlich dahinter, dass sie sich ein bisschen untereinander vernetzen können und dass sie sich treffen. Der Gepp hat, der Bürgermeister von Korneuburg, der oft zu mir kommt, auch, hat gesagt, ich glaube, wir haben jetzt über 500 im Bezirk, die verteilt untergebracht sind. Und eigentlich werden sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, 20 davon kennen oder viele wissen, dass überhaupt der nicht da ist. Und ich habe gesagt, wir machen am Sonntag immer Brunch und dann gibt es ein Restelessen quasi, sagen wir immer dazu, wo es das Ganze zum halben Preis gibt. Und haben wir gedacht, eigentlich möchte ich gern die Ukrainer einladen. Und das hat dann der Gap, dann habe ich das umgehängt, dass er das koordiniert. Da habe ich gesagt, das darf maximal 40 kommen, weil mehr Platz habe ich nicht. Das wird sich irgendwie schwierig ausgehen. Und jetzt ist jede Woche ist ein anderer Ort dran gekommen. Die Bürgermeister haben das eingemeldet und dann waren eben 40 immer da zum Essen und zum Trinken. Und da hat es einen gegeben, der war ein paar Mal da, ist dann mit der ukrainischen Fahne durchs Lokal gegangen und gesagt, danke. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich habe selber sehr viel Freude damit gehabt, weil sie nicht nur Danke gesagt haben, sondern weil man richtig gemerkt hat, das war eine super Idee. Und vor allem, was ich gemerkt habe, ist wirklich auf jedem Tisch und bei jeder Truppe war mindestens einer dabei oder zwei, die perfekt Englisch gesprochen haben, die sicher eine super Ausbildung gehabt haben, die wirklich viel Niveau gehabt haben. Und man hat richtig gespürt, eigentlich ein Ukrainer ist für mich ein Europäer. Und ich habe es eigentlich alles sehr ins Herz geschlossen von Anfang an. Und es ist schade, dass das passiert ist und eigentlich eine Katastrophe. Man hört jetzt ein paar deppert sind.
Wir kommen schon in Richtung Zielgeraden bei unserem Podcast. Stichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke, tüchtige Frau. trifft bei dir, glaube ich, genauso
absolut
zu.
Absolut, ja. Ich meine, die Regine war nicht immer einverstanden mit allen meinen Entscheidungen. Ich habe in jungen Jahren ein paar Mal Entscheidungen getroffen, ohne mit ihr das abzusprechen im Vorhinein. Das mache ich schon lange nicht mehr. Und sie hat zum Teil auch recht gehabt und zum Teil natürlich habe ich auch recht gehabt, aber wenn beide Ja sagen, dann hat das einen ganz anderen Drive, als wie wenn du die beste Idee jetzt alleine durchziehst. Sehr gefährlich.
Du bist 57. Ja. Wenn du gesund bleiben kannst, was ich dann natürlich wünsche, kann man sagen, die nächsten 15 Jahre kein Problem. Gibt es jemanden, der in der Familie sagt, du hast einen Sohn, glaube ich, gell? Mhm. Oder Verwandtschaft, wo sagen, da in diese Richtung werden wir tendieren, das dann weiterzugeben? Oder?
Ja, es gibt einen ziemlich genauen Plan sogar dazu. Mhm. Unser Sohnemann ist 30, ist zweiter Sommelier im Steirereck.
Da schon, ja.
Sehr, noch viel frickiger wie ich.
Matcht sich mit dir im Weinkeller?
Naja, nein, das habe ich schon verloren. Also, der ist wirklich unheimlich gut drauf. Also, wenn ich Fragen habe oder was, wo ich mich nicht auskenne, dann frage ich ihn. Er ist extrem belesen und hat sensorisch wahnsinnig gut drauf. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber meine liebe Frau, es gibt eine ganz klare Ansage, das ist Jänner 26, muss er zu Hause sein. Oh. Wenn er darf sich frei entscheiden, aber wenn er will, dann muss er da kommen. Und dann wird er ein paar Jahre noch als Geschäftsführer agieren und dann werden wir ihm das alles geben.
Schön.
Schaut gut aus, ist momentan will er. Es hat natürlich immer ein bisschen was mit dem Partner zu tun. Er hat lange eine Beziehung gehabt und ja, die ist im Herbst letzten Jahres von heute auf morgen ausgezogen. Mhm. Haben eine große Krise gehabt. Aber dann wäre es wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen. Ja. Und momentan, er möchte nur ein Jahr ins Ausland gehen. Weiß nicht. Momentan ist Paris. Und jetzt schauen wir mal. Ein Jahr Ausland noch und dann hoffentlich ist er bereit für die Sache. Ich würde mich sehr freuen. Und eigentlich unser neuer Kreativküchenchef ist eigentlich, hat er gesagt, der ist jetzt früh da. Sagt, das geht noch nicht, er ist noch nicht so weit. Sage ich ja, aber den kann ich nicht auslassen. Sage ich, aber du kannst ja jederzeit heimkommen. Sage ich, machen wir es früher.
So ist es. Lieber Gerhard, ich wünsche mir jetzt noch schnell, dass du in unserem Podcast mir sagst, was du mir servieren würdest. Ich sage jetzt einmal ein Fünfgang-Menü mit einer Weinbegleitung, wann ich mit meiner Frau zu dir komme, um dein Lokal repräsentativ zu zeigen. Vorspeise.
Vorspeise. Ein Vitello Donato.
Boah, liebe ich.
Mit frischem Thunfisch oben drauf.
Zwischengang. Oder Suppe. Suppe.
Suppe. Momentan Eierschwammerl, Erdäpfelsuppe mit einem knusprigen Speckstangerl dazu.
Hauptspeise?
Eine Bayerischnitte von der Waldviertler Kalbin. Da haben wir wirklich einen super Fleischer, der in Waldviertler drei Bauern hat. Von denen drei hat er die Rinder. Er schlagt zwei Rinder in der Woche. Und ich glaube, wir kriegen das fast exklusiv. Und das ist, ich meine, das Dry-Aged ist in allen Munden und können wir beim Höllerschmied immer kaufen, aber das ist besser. Das ist wirklich besser. Es hat halt keinen Marketingnamen. Das ist eine Bärenqualität, wenn du es perfekt machst. Mit ein paar mit cremigen Steinpilzen dazu.
So gescheit, mein Magen geht gerade auf, ja, aber bitte. Ja. Was haben wir für Dessert?
Pavlova.
Was ist das?
Pavlova ist eigentlich ein russisches Dessert, aber in Wahrheit ist es ein Baiser, so wie die Windringer. Die werden mit marinierten frischen Erdbeeren und ein bisschen Schlagobers wird das mariniert. Und das ist so luftig, süß, sauer, knusprig.
Ja, ich komme vorbei.
Ja, unbedingt.
Ins goldene Bründel. Letzte Frage. Die Erfolgsgeschichte des Gerhard Knobel, die Erfolgsgeschichte des goldenen Bründels. Warum ausgerechnet du?
Zuerst haben wir gedacht, weil ich 4 Kredite habe bei der Sparkasse. Aber warum gerade ich? Man kann jetzt auch besser, weil ihr einen besseren gefunden habt. Aber ja, ich fühle mich geehrt. Danke. In Armand Robesch kommt relativ viel zu mir, nachdem ich gesagt habe, ich habe eigentlich alles finanziert mit euch. Bin seit über 20 Jahren ein sehr treuer Kunde, sage ich, das geht nicht. Sage ich, ich meine, ihr habt viele Essen, sage ich, ihr müsst auch zu mir kommen, sage ich, nicht nur ins Tutendörfel. und was ich sehr an ihm mag, ist, er hört sich das an und er macht dann auch was. Mhm. Und auch in den anderen Dingen von Finanzierungen und so müde es nicht und das geht nicht. Und bin ich einmal relativ heiß gekommen und habe gesagt, was ist dein Problem? Sage ich, das, das und das. Sagt er, gut, aufgeschrieben. Sagt, werden wir ändern. Und es ist geändert worden und ich bin noch immer Kunde hier.
Das ist einmal schön, aber jetzt möchte ich nur wissen, warum ausgerechnet du auf diese Erfolgsstory zurückblicken kannst.
Ich glaube, mein Tipp ist, eine Idee zu haben, überzeugt zu sein davon und dran zu bleiben. Ich habe mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ich war eigentlich immer in der Gastronomie und das war mein Wunsch dort. Ich habe mir irgendwann festgelegt, sage ich, mit 55 möchte ich so ziemlich fertig sein und eigentlich schauen, dass man aufhört, weil ich ein paar kennengelernt habe, die halt mit 63 Oberkellner waren, gecatcht sind und nie mehr kennen haben. Es ist schon ein Hardcore-Job, also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Es sind beide Hälften sehr gefragt, sehr konzentriert und überlegt zu arbeiten und trotzdem noch körperlich sehr anstrengend. Aber das ist, man muss dranbleiben, man muss an seiner Idee dranbleiben und manchmal hat man vielleicht zu wenig Zeit, weil man einen schwachen Partner hat in der Bank, der einem nicht das Vertrauen schenkt, was immer schwieriger wird. Aber dranbleiben, es weiterzumachen, daran zu arbeiten und schauen, jeden Tag noch einen Scheffel drauflegen.
Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und wir sehen uns demnächst im Goldenen Bründel.
Gerne, Andi.
Das war unser Podcast mit Gerhard Knobel. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Podcast, Sparkasse Karneuburg Podcast, wiedersehen und hören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft keine unserer neuen Folgen verpassen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, warum ausgerechnet ich?